Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, vor diesem wirklich erlauchten Kreis mich äußern zu dürfen, obwohl ich weiß, dass die von mir vertretene Position nicht auf ungeteilte Zustimmung stoßen wird. Aber ich bin auch überzeugt, dass in den von Ihnen heute thematisierten Fragen rasch weiterführende Lösungsansätze nötig sind, weil sonst die Entwicklung Fakten schaffen wird, die kaum mehr irgendwie zu korrigieren und rückwärts zu drehen sind. Allerdings habe ich weder Rezepte für eine Kirchenordnung für die Frömmigkeit des Volkes bei mir, wie dies die Tagesleitung über mein Referat geschrieben hat, noch bin ich Verwalter einer verbindlichen Wahrheit. Vielmehr ist es mir ein Anliegen, Reformen anzuregen, welche den gesellschaftlichen Wirklichkeiten in der Anstellung von Pfarrerinnen und Pfarrer Rechnung tragen, ohne zugleich bewährte Errungenschaften über Bord werfen zu müssen. Ich spreche deshalb zuerst Veränderungen an, um dann gewisse persönliche Schlussfolgerungen a. zu Fragen von Anstellungsbedingungen, b. zu Fragen des Führungsbereichs zu ziehen. Dabei stütze ich mich auf Beobachtungen aus meinem Zuständigkeitskreis im Kanton Bern, im Wissen, dass die kirchlichen Verhältnisse im gesamtschweizerischen Kontext sehr unterschiedlich sind. Aber wissen Sie, Unterschiede stelle ich bereits bei uns fest, indem sich die Romance in der Tendenz im Strukturbereich erneuerungsoffener zeigen als die deutschschweizerischen Kolleginnen und Kollegen. Allerdings spielt dabei möglicherweise der Ressourcendruck eine etwas größere Rolle. Mit süffigen Titeln wie »So viel verdient Ihr Pfarrer« und »Herrgott, die Reformierten machen die Kirche zu einer Firma« setzte sich kürzlich die Zeitung Der Sonntag mit der Stellung und den Arbeitsbedingungen der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer auseinander. Und ebenso süffig, wie das der Sonntagspresse halt so eigen ist, hey ja, es geht ja schließlich auch um Leserzahlen, werden dann Gehaltsangaben ausgebreitet, war von verschärften Arbeitsbedingungen und privatwirtschaftlichen Anstellungsverträgen die Rede und wurde ein Bild gezeichnet, dass Pfarrerinnen und Pfarrer immer mehr auf dem Schleudersitz wähnen lässt. Die Scharfmacher, die werden dann auch in den kantonalen Kirchenbehörden ausgemacht, welche die Pfarrer durch privatrechtliche Arbeitsverträge und Abschaffung der Volkswahlen an die berühmte Kandare nehmen möchten. Tatsächlich ist die Diskussion über die Stellung der Pfarrerinnen und Pfarrer seit einiger Zeit schärfer geworden. Dies ist nach meinem Dafürhalten die Folge davon, dass man sich über eine lange Zeit hinweg nicht traute, Veränderungen offen anzusprechen und sie auch gestalterisch zu bearbeiten. Und nach meiner Beobachtung versuchen gegenwärtig Teile der Pfarrerinnen und Pfarrer immer noch klärende Reformen mit einer Art von Wagenburg-Mentalität zu blockieren. Oft klingen Ängste um Positions- und Prestigeverluste an. Kann es teilweise verstehen. Auch werden Gleichstellung und Gleichwertigkeit gleichgesetzt und verwechselt. Sehen Sie, meine Damen und Herren, eine berufliche Stellung ist in erster Linie funktional zu sehen. In einem Verhältnis zu Aufgabe und Verantwortung und in einem Quervergleich mit anderen Berufen. Sie hat wenig mit dem Wert oder der Anerkennung einer Aufgabe oder einer Person zu tun. Zwar kann ich gewisse Ängste verschiedenen Pfarrerinnen und Pfarrer verstehen. Veränderungen können zum Verlust liebgewordener Gewohnheiten führen. Oder Idealbildern, selbst wenn vertraute Bilder vielleicht nicht immer gar so ideal werden, wie sie heute im Rückblick der Geschichte in verschiedenen Köpfen noch anklingen. Auch können Veränderungen zu Auseinandersetzungen führen und davor scheut man sich bekanntlich in der Kirche gelegentlich wie der Teufel das Weihwasser. Aber gewisse Bilder oder Konstanten haben in Kirchen und Kirchgemeinden über Jahrhunderte hinweg Vertrauen geschaffen und Stabilität gewährleistet. Ich denke beispielsweise an den omnipräsenten Gemeindepfarrer als guter Hirte im offenen Pfarrhaus und einer umsichtigen, tüchtigen, aber sanften Pfarrfrau. Doch sind sie nicht mehr allgemein gut. Der gesellschaftliche Wandel zeigt sich zunehmend auch im Pfarrhaus und im Berufsverständnis vieler Pfarrerinnen und Pfarrer. Veränderte Lebensentwürfe führen zu neuen Bedürfnissen. Lebenspartnerinnen und Lebenspartner von Pfarrpersonen sind immer weniger bereit, eine eigene berufliche Zukunft dem Pfarramt ihrer Partnerin oder ihres Partners unterzuordnen. Der Wunsch nach geteilter Familienverantwortung führt zum Wunsch nach teilzeitiger Beschäftigung. Es führt zum Wunsch nach wechselnden Beschäftigungsgraden je nach Lebenssituation. Es führt zum Wunsch nach besserer Abgrenzung von Beruf und Freizeit, notabene auch örtlich, und damit auch nach der Frage, welche konkreten Aufgaben im Rahmen eines bestimmten Pensums erwartet werden können. Weil eine persönliche, den persönlichen Wünschen angepasste Wohnsituation erstrebenswert erscheint als irgendeine Dienstwohnung, stößt auch die Wohnsitzpflicht immer mehr auf Ablehnung. Einzelpersonen oder kinderlose Paare fühlen sich in großen Dienstwohnungen und Pfarrhäusern unwohl. Und sehen Sie, alle diese Bedürfnisse haben meines Erachtens durchaus ihre Berechtigung und verdienen es, ernst genommen zu werden. Auch Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Arbeitsbedingungen, die mit anderen Berufen vergleichbar sind. Und schlussendlich sind die Anstellungsbedingungen auch rechtlich komplizierter geworden. Zu Recht verlangen Pfarrerinnen und Pfarrer Rechtssicherheit in ihren Anstellungen. Aber das ist mit professioneller Führung verbunden. All diese neuen Voraussetzungen bedingen neue Überlegungen. Neue Überlegungen in den Anstellungsbedingungen, neue Überlegungen in Bezug auf Weisungsbefugnis und Weisungspflicht. Dabei sind zwei Interessen zu berücksichtigen. Erstens das Interesse der Kirche oder einer Kirchgemeinde und der von ihnen definierte Auftrag. Ein Teil des Auftrages kann auch die sichtbare Präsenz vor Ort sein, dass eine Pfarrerin oder ein Pfarrer als Teil der Gesellschaft vor Ort wahrnehmbar und erreichbar ist. Das überlieferte Bild der Pfarrperson im Pfarrhaus hat nach wie vor eine tiefere Bedeutung und Berechtigung. Und auch heute noch gibt es, Gott sei Dank, viele Pfarrerinnen und Pfarrer, die diesem Bild mit aller Konsequenz nachleben möchten. Und ich habe hohe Achtung vor Ihnen. Aber angesichts unterschiedlich gewordener Bedürfnisse müssen eben auch differenzierte Lösungen möglich sein. Da komme ich zum Zweiten. Zweitens sind die individuellen Interessen der einzelnen Pfarrer und Pfarrerinnen dabei zu beachten. Deshalb drängt sich aus meiner Sicht eine Flexibilisierung der Dienstverhältnisse auf, wobei die in der Kirche weit verbreitete Zielsetzung jedem das Gleiche durch die Zielsetzung jedem das Seine zu ergänzen wäre oder zu ersetzen wäre. Der primäre Zweck von Anstellungsbedingungen und Kompetenzen ist es nicht, jedem die Erfüllung seiner Wünsche zu gewährleisten, sondern dass jedes seinen Auftrag optimal erfüllen kann und nach den von ihm geforderten Verpflichtungen und Belastungen angemessen entlohnt wird. Bezüglich Verpflichtungen und Belastungen hat sich übrigens der Grundsatz jedem das Gleiche längstens durch die Praxis überholt. Bereits vor 20 Jahren machte Manfred Josutis auf die vielfältig gewordenen Erwartungen an die Pfarrerinnen bzw. Pfarrer und deren wachsende Unsicherheit angesichts der diffusen Rollenerwartungen aufmerksam. Wir wissen alle, wie sich die Vorstellungen und Erwartungen innerhalb weniger Jahrzehnte vervielfältigt haben. Heute entwickelt fast jedes, allerdings auch auf Seiten der Pfarrerinnen und Pfarrer, sein eigenes Kirchenbild. Die moderne Gesellschaft akzeptiert die gemeinschaftsbindenden Institutionen, so der Staat, so die Kirchen, immer mehr nur noch als eine Art Dienstleister, als Service public und als Leistungsbezüger messen sie die Anbieter und die erwarteten Leistungen an ihren höchst individuellen Maßstäben und Bedürfnissen. Und das hat dann auch die Folge, dass immer weniger klar ist, was eigentlich noch gilt, was genau gilt. Hüben und drüben entstehen Unsicherheiten, Missverständnisse, Unzufriedenheiten und so weiter. Und so werden verbindliche Klärungen nötig, welchen Auftrag eine Kirchgemeinde mit den verfügbaren Ressourcen noch erfüllen kann und erfüllen will. Damit ist dann auch die Führungs- oder Leitungsfrage angesprochen. Nicht wahr, meine Damen und Herren? In sehr vielen Köpfen lebt ja noch das traditionelle Bild einer Kirchgemeinde mit einem Pfarrer als eigentlichem und einzigem Dienstleister mit umfassender Verantwortung, der zusammen mit dem Kirchgemeinderat die Probleme erörtert und entscheidet. Inzwischen ist das Einzelpfarramt in sehr vielen Kirchgemeinden längstens durch ein Team abgelöst, nicht wahr? Team, toll, ein anderer macht's. Mehrere Pfarrpersonen, auch kirchliche Dienste, prägen im und zwar in Form von Kleinst- und Teilpensen, prägen vielfach das Bild unserer Kirchgemeinden. Aber diese Veränderungen vom Einzelpfarramt zum Team, die wurden organisatorisch oft kaum bewältigt. Aus welchen Gründen auch immer wieder wird verzichtet, die Teams zu organisieren und zu strukturieren, klare Verantwortlichkeiten und Kompetenzen zu definieren. Oft verhalten sich einzelne Teamangehörige wie Einzelkämpfer, getreu nach ihren persönlichen Vorstellungen und nur nach ihren persönlichen Vorstellungen. Sie definieren ihren Auftrag weitgehend selber und grenzen sich bestmöglichst gegeneinander ab, um sich ja nicht irgendwie in die Quere zu kommen. Und doch möchten sie überall mitreden und überall mitbeteiligt sein. Eine Leitung besteht nicht und würde auch nicht akzeptiert. Und weil man in der Kirche bekanntlich nicht streitet, werden Auseinandersetzungen tunlichst vermieden. Doch unter der Oberfläche. Unter der Oberfläche wird nicht selten vom Feinsten gehauen und gestochen. Ein Mobbing-Spezialist stellte kürzlich in einem Vortrag fest, wie gerade auch im kirchlichen Bereich außerordentlich hohe Mobbingvorkommen anzutreffen seien. Übrigens generell in sozialen Berufen. Grund: Es bestünden keine klaren Strukturen und es werde keine Führung akzeptiert. Aus meinem Erleben und Erfahren kenne ich viele, sehr viele Beispiele, wo das Leiden von Teamangehörigen, auch unter ihren Kirchgemeinderäten notabene, groß ist. Der einzige gemeinsame Nenner vieler Teams beschränkt sich höchstens auf die Feststellung, keine Leitung zu akzeptieren. Und so liegt es dann in der Verantwortung ehrenamtlich tätiger Kirchgemeinderäte, die Ruhe einigermaßen sicherzustellen, was für sie nicht selten eine Überforderung ist oder ein unzumutbarer Kräfteverzehr bedeutet. Ich bin überzeugt, dass es zur Erfüllung des Auftrags und im Interesse eines unverkrampften Arbeitsklimas förderlicher wäre, wenn ein Mitglied aus dem Team mit der Leitung beauftragt würde, als wenn teils überforderte Kirchgemeinderäte als Krisenmanager wirken müssen und das operative Geschäft von ihrer Warte aus organisieren. Dabei hätte eine gut funktionierende Teamarbeit zur Bewältigung des vielschichtig gewordenen Auftrags innerhalb von Kirchgemeinden oder über die Gemeindegrenzen hinweg große Chancen. Chancen, Stärken und Schwächen der einzelnen Mitglieder im Team könnten durch Schwerpunktbildung besser genutzt werden. Es wären Synergien möglich und so weiter. Aber dazu sind klar definierte Zuständigkeiten wie Kompetenzen sowie eine koordinierte und koordinierende Führung nötig. Übrigens, diese klare Definition, Abgrenzung der Aufgaben, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, die bedürfte es auch zwischen der Ebene eines Kirchgemeinderates und der Ebene, wo die Aufgabe erfüllt wird. Ich halte sehr wenig davon, wenn sich Kirchgemeinderäte im operativen Geschäft tummeln. Ich halte ebenso wenig davon, wenn von Teams getroffene Entscheide, wenn sie einmal getroffen sind, unterlaufen oder nicht beachtet werden. Wir sind uns in der Theologie gewöhnt, immer wieder ad fontes zu gehen. Warum nicht auch in den Strukturen? Es gab eine Zeit, da amtete pro Kirchgemeinde ein Pfarrer. Ein Pfarrer. Es könnte auch eine Pfarrerin sein, aber damals war es ein Pfarrer. Weitere Pfarrpersonen waren beigeordnete Vikare. Was war da so schlecht daran? Ich denke, es könnte sich lohnen, in dieser Richtung wieder zu denken beginnen. Eine teamleitende Pfarrperson stünde in der Oberverantwortung für die Erfüllung des gesamten Auftrages und würde diesen im Team koordinieren. Diese Pfarrperson, die Leitende, wäre verpflichtender angestellt als die übrigen Teammitglieder, für die Leitungsaufgabe weitergebildet und für diese Aufgaben auch angemessen freigestellt. Im Wissen, dass ein solches Modell wegen mangelnder Akzeptanz schwer hat, bin ich von seinen Vorteilen dennoch überzeugt. Es ermöglicht einen Mix von Anstellungsformen, ohne das bewährte Bild einer die Kirche repräsentierenden Pfarrperson aufgeben zu müssen. Die Kirche hatte dennoch ein Gesicht. Es ermöglichte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten für Pfarrerinnen und Pfarrer und gewährleistete vor Ort eine professionellere Personalführung. Ich bin überzeugt, Sicherheit, Stabilität würden zunehmen. Und schlussendlich würde die teamleitende Pfarrperson das Team auch im Kirchgemeinderat vertreten. Die Mitarbeit der Pfarrerschaft im Kirchgemeinderat ist nötig, ist bedeutsam, ist wichtig. Kirchgemeinde benötigen die Unterstützung der Pfarrerinnen und Pfarrer bei ihrer Arbeit, aber nicht als vielstimmiger Chor. Es ist immer wieder feststellbar, dass die Zusammenarbeit zwischen Pfarramt und Kirchgemeinderat in Gemeinden mit Einzelpfarrämtern in der Tendenz unverkrampfter und der Einfluss des Pfarramtes dadurch größer ist, als wenn sich Teamglieder unkoordiniert und überall einbringen müssen. Sehen Sie, meine Damen und Herren, Gremienarbeit ist ein anspruchsvolles Geschäft. Wenn eine Teamleitung unter Beachtung der demokratischen Spielregeln und Vorgehen eine konsolidierte Meinung des Teams in den Kirchgemeinderat einzubringen versteht, Anträge sorgfältig erarbeitet und dokumentiert, aber auch auf der anderen Seite Beschlüsse des Rates mit dem Teams korrekt umzusetzen versteht, dann bin ich überzeugt, wird der Einfluss des Pfarramtes gestärkt. Ich komme zum Schluss. Die gesellschaftlichen Veränderungen und die mangelnde Bereitschaft, angemessen auf sie zu reagieren, haben zu einem Reformstau und zu einem enormen Kräfteverschleiß unter Pfarrerinnen und Pfarrern sowie in den Kirchgemeinderäten geführt. Ein Handlungsbedarf ist gegeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer, dass die Pfarrerschaft als Ganzes die Gestaltung mit korrekten Vorschlägen sehr maßgeblich beeinflussen kann, wenn sie die Realitäten offen wahrnimmt, sorgfältig analysiert und konstruktive Vorschläge erarbeitet. Ein Verstecken in die Schützengräben, das hilft hier nichts. Ich bitte Sie in diesem Sinne zu einer konstruktiven, gestaltenden Arbeit. Ich danke Ihnen.